Wer die Weihnachtsgeschichte kennt, übersieht leicht, wie dicht Gottes Handeln gerade in den unscheinbaren Details von Jesu Geburt und Jugend verborgen ist. Zwischen Volkszählung, Stall und der stillen Zeit in Nazareth formt Gott den Menschenerretter, ganz Mensch, ganz Gott, damit er uns nicht nur erlöst, sondern uns auch zeigt, wie ein Leben in Weisheit, Gnade und Hingabe an den Vater aussieht. Gottes souveräne Führung in der Niedrigkeit der Geburt. Lukas öffnet die Szene der Geburt Jesu nicht in einer heiligen Sonderwelt, sondern mitten in der politischen Großwetterlage seiner Zeit. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ein kaiserlicher Befehl, nüchtern und bürokratisch, bewegt die Massen und zugleich trägt er unmerklich die Heilsgeschichte. Josef und Maria werden durch diese Volkszählung gezwungen, Nazareth zu verlassen und nach Bethlehem zu gehen, in die Stadt Davids. So erfüllt sich, ohne sichtbares Wunder und ohne spektakuläre Eingriffe, das alte Wort aus Micha, dass aus Bethlehem der Herrscher kommen soll. Hinter der machtvollen Geste des Kaisers steht der leise, aber wirksame Arm Gottes. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er neigt es, wohin er will, so heißt es in den Sprüchen, und Lukas zeigt uns, wie dieses Wort in der Geschichte Realität wird. Ein Erlass ging von Kaiser Augustus aus, dass die ganze bewohnte Erde eingeschrieben werden sollte. Dies war souverän von Gott, wie in Sprüche 21,1 erwähnt. Durch diese Einschreibung wurden Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gebracht, damit der Retter dort geboren würde zur Erfüllung der Prophezeiung bezüglich des Ortes seiner Geburt. Mitten in dieser souveränen Führung Gottes liegt das Kind nicht in einem Palast, sondern in einer Futterkrippe. Lukas berichtet schlicht, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Die Krippe ist mehr als ein romantisches Detail, sie zeichnet eine Linie durch das ganze Leben des Menschenerretters. Er tritt in ein Dasein ein, das äußerlich arm, ungesichert und von den Zentren der Macht abgedrängt ist. In dieser Niedrigkeit verbirgt sich jedoch der mächtige Gott. Der, in dem, durch den und zu dem hin alle Dinge geschaffen sind, lässt sich in Tücher wickeln und in einen Futtertrog legen. So leuchtet in der schlichten Szene von Bethlehem eine tiefe Spannung auf, Gott lenkt alle Dinge, aber er bindet sich an die engen Grenzen eines Menschenkindes, das der Fürsorge anderer ausgeliefert ist. Gerade diese Verbindung von souveräner Leitung und äußerer Verborgenheit ist tröstlich. Vieles in unserem Leben wirkt zufällig oder wird von Entscheidungen geprägt, die andere über uns hinwegtreffen. Dennoch darf Lukas 2 unsere Sicht weiten, kein Erlass, keine Verschiebung, keine unwillkommene Reise entgleitet der Hand Gottes. Zugleich nimmt Gott die Niedrigkeit nicht nur in Kauf, er wählt sie als Ort seiner Gegenwart. Dass in der Herberge kein Raum ist, ist kein Betriebsunfall, sondern ein Zeichen, Gott scheut die engen Räume der Welt nicht, um dort seinen Rettungsplan zur Reife zu bringen. Wer diese Geschichte liest, kann lernen, die eigenen unscheinbaren oder bedrängenden Umstände nicht vorschnell als Gott verlassen zu deuten. In der Nähe der Krippe, in den Ecken, für die kein Raum zu sein scheint, bereitet Gott seinen Menschenerretter und mit ihm einen Weg, auf dem unsere Geschichte von seiner Weisheit und Gnade umfangen bleibt. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wenn die Geburt Jesu inmitten eines kaiserlichen Erlasses und auf dem Hintergrund der Abweisung an der Herbergstür geschieht, dann ist unser Leben mit all seiner Fremdbestimmung und Enge nicht außerhalb von Gottes Blick. Lukas 2 lädt dazu ein, die unscheinbaren Wege neu zu deuten, nicht als Randnotizen, sondern als Räume, in denen Gottes verborgene Führung wirksam ist. Die Krippe erinnert daran, dass Gott sich nicht nur in glänzenden Erfolgen finden lässt, sondern gerade dort, wo es zu eng, zu einfach, zu wenig erscheint. Wer sich von dieser Geschichte prägen lässt, darf hoffen, dass auch in den kleinen, unspektakulären und manchmal schmerzlichen Stationen des eigenen Weges der Menschenerretter gegenwärtig ist, vorbereitet, um im Verborgenen Weisheit und Gnade auszuteilen. Der Menschenerretter als Heil, Licht und Frieden für alle. Die ersten, die die Nachricht von der Geburt des Menschenerretters hören, sind keine Theologen und keine Machthaber, sondern Hirten in der Nacht. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Sie wachen über Tiere, die zur Nahrung der Menschen und als Opfer für Gott dienen, und gerade ihnen wird das wahre Lamm Gottes angekündigt. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtet sie, und ein Engel spricht: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, hier, in Davids Stadt. Die Botschaft ist weit, für das ganze Volk, ja für alle Menschen, und zugleich konkret: Euch ist heute ein Retter geboren. Zwischen der Weite des Heils und der Nähe zu einzelnen Hirten entsteht der Raum, in dem auch unser Leben hineingenommen wird. In den Versen 10 und 11 sagte der Engel zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch gute Botschaft von großer Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Diese gute Botschaft von großer Freude wurde allen Menschen verkündigt. Das bedeutet, dass diese Botschaft nicht nur dem jüdischen Volk, sondern der ganzen Menschheit verkündigt wurde. Das Zeichen, das ihnen gegeben wird, sprengt die Erwartungen: kein königlicher Prunk, sondern ein Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Während die himmlische Herrschar Gott lobt und ruft: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen Wohlgefallens, ruht der mächtige Gott in verletzlicher Menschlichkeit. In diesem Kind verbinden sich Herrlichkeit und Frieden, Gott wird geehrt, indem er sich klein macht, und gerade so entsteht echter Friede in einer zerrissenen Welt. Später im Tempel nimmt Simeon das Kind in seine Arme und sagt: Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Der Menschenerretter ist nicht nur Trost Israels, sondern Gottes Heil für alle Völker, Licht, das in Dunkelheiten aufgeht, und Herrlichkeit, die dem alten Gottesvolk seinen Sinn erfüllt. Doch dieses Heil bleibt nicht ohne Widerspruch. Simeon kündigt an, dieses Kind sei gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. An Jesus entscheidet sich, ob Menschen im Vertrauen auf Gott aufstehen oder an ihm Anstoß nehmen. Die alte Prophetin Hanna deutet ihn als Erlösung Jerusalems und redet von ihm zu allen, die auf Gottes Eingreifen warten. So entsteht ein vielschichtiges Bild: Christus ist Heil, Licht, Friede, Trost und Erlösung und zugleich der Punkt, an dem innere Haltungen sichtbar werden. Diese Spannung ist bis heute spürbar. In seiner Person trifft Gottes liebevoller Anspruch auf unsere Herzen. Wer sich von diesem Kind in der Krippe ansprechen lässt, darf erfahren, dass Gottes Heil nicht an den Rändern der Weltgeschichte verweilt, sondern mitten in menschliche Dunkelheit leuchtet und dort Frieden wirkt, wo Menschen in Gottes Wohlgefallen leben wollen. In diesem Licht erhält der Lobgesang der Engel eine bleibende Aktualität. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen Wohlgefallens ist nicht nur ein Weihnachtschor, sondern eine Beschreibung dessen, was der Menschenerretter wirkt. Wo Gott durch Christus geehrt wird, wächst ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Die Hirten kehren preisend und lobend zu ihrer alltäglichen Arbeit zurück, ihre Felder haben sich nicht verändert, aber ihre Wahrnehmung ist von der Begegnung mit Gottes Heil durchdrungen. So kann auch heute ein unspektakulärer Alltag zu einem Ort werden, an dem Heil, Licht und Friede des Menschenerretters in leisen, aber realen Spuren sichtbar werden. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, hier, in Davids Stadt. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen Wohlgefallens. Die verschiedenen Stimmen in Lukas 2, Engel, Hirten, Simeon, Hanna, zeichnen zusammen ein großes Bild des Menschenerretters, das dennoch ganz dicht an einzelnen Menschen ansetzt. Heil, Licht und Frieden bleiben nicht abstrakte Begriffe, sondern nehmen Gestalt in einem Kind an, das in eine Krippe gelegt wird, und in Menschen, die dieses Kind erkennen. Wer sich innerlich in die Situation der Hirten oder Simeons hineinstellt, entdeckt: Gottes große Freude sucht einfache Herzen, die sich unterbrechen lassen. In einem Leben, das von vielen Stimmen, Sorgen und Meinungen bestimmt wird, kann die stille, aber klare Stimme dieses Kapitels Neugewicht bekommen. Wo Jesus als Gottes Heil, Licht und Frieden wahrgenommen wird, beginnen Herzen, sich zu klären, und Wege, sich zu ordnen, nicht durch Druck, sondern durch die Gegenwart dessen, der zum Fall und Aufstehen vieler gesetzt ist und der doch allen, die ihn aufnehmen, ein Raum der Gnade eröffnet. Wachstum in Menschlichkeit, Weisheit, Gnade und Gehorsam. Nach der Geburtsgeschichte lenkt Lukas den Blick auf einen langen, stillen Weg des Wachsens. Der Menschenerretter wird in die Geschichte Israels hineingestellt, indem er am achten Tag beschnitten wird und den Namen erhält, der ihm vom Engel angekündigt war. Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Damit unterstellt er sich als wahrer Mensch der Ordnung des Gesetzes. Seine Eltern bringen ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen und opfern, wie es für Arme vorgesehen ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Der Sohn Gottes wächst in einer Familie, die nicht aus der Fülle, sondern aus der Begrenztheit lebt. Armut, Gesetzesfrömmigkeit, einfache Verhältnisse, all dies dient der Vorbereitung des Menschenerretters und macht deutlich, wie tief er unsere Bedingungen teilt. In diesem Kapitel sehen wir das menschliche Wachstum des Menschenretters gemäß dem Gesetz des menschlichen Lebens, damit er ein vollkommener Mensch sein möge, um Gott zum Ausdruck zu bringen zur Erfüllung von Gottes erlösendem Plan. Lukas fasst die Jahre in Nazareth in dichten Sätzen zusammen, und das kleine Kind wuchs heran und wurde stark, war mit Weisheit erfüllt, und die Gnade Gottes war auf ihm. Später heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Die Weisheit, die aus seiner Gottheit stammt, wird in einem ganz menschlichen Prozess sichtbar, er wächst körperlich, lernt, beobachtet, fragt, reift. Der, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, geht den Weg eines jüdischen Jungen, eingebunden in Familie, Dorf, Handwerk. Die Gnade Gottes ruht auf ihm und prägt sein Menschsein, sie macht ihn nicht entmenschlicht, sondern verwandelt seine menschlichen Tugenden in ein durchsichtiges Gefäß für Gottes Wirklichkeit. So entsteht eine Menschlichkeit, in der Göttlichkeit nicht die Menschlichkeit überfährt, sondern erfüllt. Mit 12 Jahren tritt eine erste Kontur dieser besonderen Beziehung zum Vater hervor. Jesus bleibt im Tempel, hört zu, stellt Fragen und antwortet so, dass alle sich über sein Verständnis wundern. Als seine suchenden Eltern ihn finden, sagt er den bemerkenswerten Satz, er müsse in dem sein, was seines Vaters ist. Er weiß um seine einzigartige Sohnschaft. Und doch kehrt er mit ihnen zurück nach Nazareth und ist ihnen untertan. Wahre Gotteshingabe und geerdeter kindlicher Gehorsam stehen nicht gegeneinander, sondern gehören in seiner Person zusammen. Gerade darin liegt eine leise Korrektur vieler religiöser Vorstellungen, geistliche Reife zeigt sich nicht in der Verachtung des Alltäglichen, sondern in der treuen Gestaltung von Beziehungen, Arbeit und verborgenem Dienst, unter der leisen, aber wirkkräftigen Gnade Gottes. Wer Lukas 2 so liest, entdeckt im Menschenerretter ein Vorbild, das nicht in Überforderung treibt, sondern in Freiheit ruft. Ein Leben, das mit Christus verbunden ist, darf einen Weg der Zunahme gehen, an Weisheit, an innerer Stärke, an Gnade vor Gott und Menschen. Verborgenheit, einfache Verhältnisse und wiederkehrende Pflichten sind nicht verlorene Zeit, sondern der Raum, in dem Gottes Geist formt und reifen lässt. Der Blick auf den heranwachsenden Jesus kann Mut machen, den eigenen Prozess nicht zu verachten, Gott eilt nicht, aber er versäumt auch nichts. Wie auf ihm die Gnade Gottes lag, so will sie auch unser menschliches Leben durchdringen, nicht, indem sie uns aus der Welt herausnimmt, sondern indem sie unser Menschsein so prägt, dass darin etwas von Gottes Weisheit und Milde aufscheint. Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das verborgene Wachstum des Menschenerretters in Nazareth zeigt, dass Gottes großer Heilsplan nicht nur in außergewöhnlichen Momenten, sondern vor allem im alltäglichen Gestalt annimmt. Seine Bereitschaft, sich dem Gesetz zu unterstellen, in der Begrenzung einer armen Familie aufzuwachsen und in Weisheit und Gnade schrittweise zuzunehmen, verleiht unserem eigenen Weg Tiefe und Hoffnung. Zeiten, in denen wenig sichtbar geschieht, werden in dieser Perspektive zu Werkstätten Gottes, in denen er Menschen formt, die ihn in ihrer Menschlichkeit widerspiegeln. Wer sich daran erinnert, darf die eigenen Jahre der Routine nicht als Leerlauf deuten, sondern als stilles Feld, auf dem Gott, oft unsichtbar, Weisheit wachsen und Gnade reifen lässt. So wird der Blick auf den heranwachsenden Jesus zu einer Einladung, das eigene Menschsein nicht gering zu schätzen, sondern es unter die gleiche Gnade zu stellen, die auf ihm ruhte. Herr Jesus Christus, du bist in der Niedrigkeit der Krippe und in der Verborgenheit von Nazareth gewachsen und hast dich doch ganz dem Willen des Vaters überlassen. Danke, dass du als wahrer Mensch mit uns fühlst und als mächtiger Gott uns retten und tragen kannst. Lass deine Weisheit unseren Weg prägen und deine Gnade unsere Kraft sein, damit unser Alltag, so unscheinbar er auch wirkt, ein Ort wird, an dem deine Herrlichkeit und dein Friede sichtbar werden. Stärke in uns die Hoffnung, dass nichts in unserem Leben zu klein oder zu schwierig ist, als dass du es nicht für deinen guten Plan gebrauchen könntest. Fülle unsere Herzen neu mit Trost, Licht und Frieden, die von dir, dem Menschenerretter, ausgehen. Amen.